Sicherlich könnt ihr es bestätigen, in einer Gemeinde, da gibt es schöne, aber da gibt es auch schwere Zeiten. Und wunderbare Erfahrungen, mit denen vielleicht keiner gerechnet hat. Und dann gibt es diese bitteren Momente, die uns allen schwerfallen. Und jeder von uns geht sicherlich anders damit um, weil er seine Geschichte damit hat, seine persönlichen Eigenarten, seine Erfahrungen mit Gemeinde gemacht hat, aber auch Erwartungen an Gemeinde hat. Und dabei haben wir doch alle eigentlich dasselbe Ziel. Wir wollen mit Jesus leben, wir wollen auf den Wegen gehen, die Gott uns führt, trotz aller Unterschiede, die wir sicherlich auch mitbringen, sind wir doch gemeinsam unterwegs. Aber das ist nur möglich, wenn wir immer wieder auch entdecken, was uns zusammenhält, was uns auch in Krisenzeiten hilft, miteinander weiterzugehen. Und mich hat dazu eine Begebenheit aus der Geschichte des Volkes Israel sehr nachdenklich gemacht. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 15, Abvers 22, da heißt es, da ließ Mose Israel vom Schilfmeer aufbrechen und sie zogen zur Wüste Schur. Und sie wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man den Ort Mara. Da murrte das Volk wieder Mose und sprach, was sollen wir trinken? Er schrie zu dem Herrn und der Herr zeigte ihm ein Holz. Das warf er ins Wasser, da wurde es süß. Soweit dieser Text. Das Volk Israel hatte gerade die größte Befreiungsaktion in ihrer Geschichte erlebt. Gott hatte das ganze Volk nach 400 Jahren aus der Gefangenschaft in Ägypten endlich befreit. Sie hatten erlebt, wie Gott sein Wort wahrgemacht hat. Im Kapitel zuvor, da heißt es, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Sie konnten zu Fuß durch das Meer gehen, während das überlegene Heer der Ägypter darin ertrank. Sie waren frei zum ersten Mal wohl in ihrem Leben. Alles hatte sich für sie grundlegend verändert. Sie waren nicht mehr Sklaven einer fremden Macht. Sie konnten ihren eigenen Weg gehen und hatten ab jetzt ein Ziel vor Augen. Ihr Weg führte in das Land, das Gott ihnen gegeben hat. Ihre Heimat, die sie noch nie gesehen hatten. Und sie freuten sich an ihrem neuen Leben. Und darum sangen sie gemeinsam ein Lied, wie es zu Beginn des 15. Kapitels heißt, dem Herrn will ich singen, denn er ist hoch und unerreicht. Der Herr hat mich gerettet. Er ist mein Gott und ich will ihn loben. Voller Güte hast du dieses Volk geführt. Du selber pflanzt es ein am Ort, an dem du wohnst, beim Heiligtum, das du geschaffen hast. Der Herr ist König, immer und ewig. Alle sind überwältigt und überzeugt, Gott selbst hat uns befreit, er führt uns und er hat ein großartiges Ziel für uns vorbereitet. Und genauso ist es ja, wenn ein Mensch zum lebendigen Glauben an Jesus findet. Wenn er begriffen hat, ich gehöre jetzt zu Jesus, wenn Gottes Geist ihn verändert hat. Mein altes Leben, es ist vorbei und ich bin jetzt mit vielen anderen gemeinsam auf dem Weg mit Jesus. Das sind so Höhepunkte, das sind Feste des Lebens. Es gibt sicherlich immer wieder solche Höhepunkte, wo du und ich so Gottes Macht erlebt haben. Vielleicht da, wo einer innerlich frei geworden ist, von irgendwelchen Süchten, unguten Gewohnheiten, die nicht gut für sein Leben sind, wo Menschen sich, wieder untereinander versöhnen, wo ein neuer Anfang möglich ist. Wenn ich in einer Gebetszeit beschenkt werde oder durch ein Lied in der Anbetungszeit berührt werde, sicherlich habt ihr so etwas auch schon erlebt. Und da können wir nur Gott loben und danken, der Herr ist König immer und ewig. Aber solche Höhepunkte, die können wir ja nicht festhalten. Sie sind nicht das Ziel des Glaubens, sondern nur der Start oder eine Zwischenstation auf dem Weg der Nachfolge. Und so auch beim Volk Israel. Und deshalb möchte ich den ersten Punkt überschreiben, der mühsame Weg. Der Weg des Volkes Israel führt zuallererst in die Wüste, in den Alltag, dort, wo die Sonne brennt, die Füße wehtun und der Weg einfach lang wird. Und eine gewisse Zeit geht es auch alles gut, da klingt dieses Erlebnis der Befreiung aus der Gefangenschaft noch nach. Sie haben noch Vorräte, mit denen sie sich versorgen können, und sie sind gespannt auf das Neue. Was wird nun auf uns zukommen? Aber nach 3 Tagen ist das Problem einfach nicht mehr zu übersehen. Sie haben kein Wasser mehr und sie finden auch keins. Und trotzdem vertrauen sie auf Gott, denn er zieht ja in einer Wolkensäule voraus. Er zeigt ihnen den Weg und sie schauen auf Mose, durch den Gott sie führt, und sie folgen Mose und mit ihm gehen sie durch die Wüste. Und sicherlich wissen wir auch um solche Durststrecken auch in unserem Leben. Aber weil wir halt so viel Gutes mit unserem Herrn erlebt haben, wissen wir, er wird auch in solchen Zeiten für uns sorgen. Das halten wir mit ihm schon durch. Deshalb, wenn du erlebt hast, wie Jesus Christus dich frei gemacht hat, dann muss dieser Glaube sich auch im Alltag bewähren. Bei der Arbeit, wo du immer den gleichen Kollegen begegnest, bei den Freunden, die vielleicht genau wissen, mit welchen Kommentaren sie dich reizen können. In den Zeiten, wo du einfach viel zu tun hast und nicht zur Ruhe findest. Oder wo sich in der Familie die kleinen und großen Katastrophen abwechseln. Ja, und in der Gemeinde, wo vielleicht auch nicht alles glatt läuft. Es gibt Krisen, es gibt schwere Zeiten, die dich, die uns an die Grenzen führen. Aber du sagst dir, ich will auch jetzt auf meinen Gott vertrauen. Er ist da und er trägt mich durch. Er ist der König immer und ewig. Wie es in einem Psalm heißt, glücklich sind die Menschen, die in dir ihre Stärke finden und von Herzen dir nachfolgen. Wenn sie das Wüstental durchqueren, wird es für sie zu einem Ort erfrischender Quellen. Und so bekommen sie immer wieder neue Kraft. So in Psalm 84. Und gerade in solchen Zeiten, da tun uns auch Menschen gut, mit denen wir gemeinsam unterwegs sind. Und gerade in solchen Zeiten tut es gut, zu einer Gemeinde zu gehören. Da kann man sich gegenseitig stärken und ermutigen. Und dann kommt Israel tatsächlich an ein Wasser. Jetzt ist also die Zeit, um sich zu erfrischen, neu aufzutanken, und die Ersten fangen schon wieder an zu singen, der Herr ist König immer und ewig. Aber, damit bin ich beim zweiten, enttäuschte Hoffnung. Aber die Hoffnung der Menschen, sie werden enttäuscht. Denn das Wasser, das sie vorfinden, ist nicht trinkbar. Es ist bitter. Und die Geschmacksrichtung bitter, sie warnt ja immer davor, es könnte giftig, es könnte schädlich sein. Es wird nun nicht erklärt, warum das Wasser hier nicht genießbar ist, aber es scheint sich um eine salzhaltige Quelle zu handeln. Der Ort trägt also seinen Namen wohl zurecht. Denn Mara bedeutet Bitterkeit. Und das Wort, das kommt in unserem Predigtext in dem Vers 23 gleich viermal vor. Sie kamen nach Bitterkeit, aber sie konnten das Wasser von Bitterkeit nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man den Ort Bitterkeit. Und so eine Erfahrung, die tut ja richtig weh. Vielleicht nach einer stressigen Zeit, da freust du dich auf ein erholsames Wochenende und dann werden die Kinder krank und das Wetter spielt nicht mit. Und nach der langen Renovierung und dem anstrengenden Umzug geht das Auto kaputt und in der Familie herrscht Streit. Und nach der langen Suche nach einer neuen Arbeitsstelle macht dein Körper plötzlich nicht mehr mit. Und obwohl ihr in der Gemeinde für ein ganz bestimmtes Projekt ganz viel investiert habt, merkt ihr, es ist niemand dazugekommen und die Leitung befindet sich in einer Krise. Nach so einer Durststrecke, da tut so eine Enttäuschung besonders weh. Und dann ist plötzlich nichts mehr davon zu hören, dem Herrn will ich singen, er ist hoch und unerreicht. Da liegen die Nerven blank, die Geduld ist am Ende und das Vertrauen ist einfach aufgebraucht. Und das Volk Israel, was tut es? Es fängt an zu murren. Und es entsteht eine Unruhe. Und das beginnt ja meistens damit, dass man sich gegenseitig etwas zuflüstert. Aber je mehr mitmachen, desto lauter wird es. Es wird unsachlich und es wird persönlich. Und auch die Israeliten, sie haben schnell ihren Schuldigen gefunden, Mose. Auf den hatten sie sich ja vorher schon eingeschossen, während der Gefangenschaft in Ägypten. Als Mose die ersten Gespräche mit dem Pharao geführt hatte, da sagten sie ihm, ohne euch, da ging es uns besser. Und als das Heer der Ägypter vor dem Roten Meer sie eingeholt hatte, da jammerten sie, warum sind wir nicht dort geblieben? Der Frust über ihre Situation entlädt sich schnell an den sichtbaren Verantwortlichen. Und dabei ist das Anliegen ja auch berechtigt. Wir brauchen Wasser. Alles andere wird in dem Moment ausgeblendet. Es wird nur noch dieses Problem gesehen. Ja, enttäuschte Hoffnung kann ganz schnell zur Verbitterung führen. Und Verbitterung macht bissig. Und die Frage ist nur, wie soll denn Mose die Situation ändern? Wie kann er dem Volk mitten in der Wüste etwas geben, das ihren Durst stillt? Und an dieser Stelle, da fiel mir auf, dass Gott selbst es war, der das Volk zu diesem Wasser geführt hat. Er wollte sie hier haben, das ist also kein Fehler Gottes. Er wollte hier an dieser Stelle ihren Durst stillen. Aber es war nicht so, wie sie es vielleicht erwartet hatten, wie es ihnen geschmeckt hätte. Hinterher heißt es, dass der Herr sie auf eine Probe stellte. Und jede Probe, jede Prüfung will ja dazu dienen, mir etwas über mich zu zeigen. Meine Gedanken gingen bei der Vorbereitung weiter. Gott hat uns sein Wort, Gott schenkt uns die Bibel. Damit will er uns aufrichten, uns Mut machen, Kraft geben. Gerade in schweren Zeiten, wie heißt es im Psalm 119, dein Wort ist ein Licht auf meinem Wege. Und wir, was tun wir damit? Wir diskutieren, was ist nun wirklich biblisch? Schwierige Bibelstellen, die werden sofort hinterfragt. Wie viel Wasser gehört nun zu einer richtigen Taufe und wer darf eigentlich am Abendmahl teilnehmen? Gibt es heute noch Propheten oder Krankenheilungen. Wir achten auf die richtige Wortwahl, den Stil der Predigt und was bringt mir eigentlich auch die Predigt, die Bibelstunde. Doch durch unsere unterschiedlichen Ansichten, vielleicht auch Empfindlichkeiten, unser kritisches Hinterfragen, wird uns die Freude an der Kraftquelle genommen. Statt einfach zu entdecken, was Gott mir zeigen will, dass er zu mir reden möchte, dass ich über seine Gnade einfach nur staune, das, was er für mich bereithält, fange ich an zu kritisieren und so wird Gottes Wort bitter. Ein zweites: Gott schenkt uns das Gebet. Wir dürfen mit ihm sprechen, wie ein Kind mit seinem Vater spricht, wie ein Mann mit seinem besten Freund, eine Frau mit ihrer besten Freundin. Aber statt sich an dieser liebevollen Beziehung zu freuen, beginnen wir zu diskutieren, wie betet man denn eigentlich richtig? Reicht es, mit leeren Händen zu Gott zu kommen, vor ihm zu stehen, sich beschenken zu lassen? Oder muss ich ein klares Ziel im Gebet formulieren, was ich von ihm erwarte, was ich von ihm fordere? Wie bete ich eigentlich richtig? Und wenn mein Kopf das ständig fragt, was die anderen jetzt vielleicht darüber denken, wie ich bete, dann kann mein Herz sich nicht in die Hände Gottes fallen lassen. Und dann wird es nicht ruhig und meine Seele wird nicht satt. Und dann wird auch mein Gebet bitter. Und wir rauben diesem Geschenk Gottes seine Kraft. Und ein drittes: Gott schenkt uns die Anbetung. Wir dürfen Gott loben, ihm danken, ihn über alles stellen, was für eine Kraftquelle, die er uns für den Alltag schenkt. Und was tun wir? Wir diskutieren darüber, welche Lieder sind eigentlich richtig, welche Texte haben auch genügend Tiefgang und wie oft darf man eine Zeile auch wiederholen. Welche körperliche Haltung ist angemessen, statt einfach miteinander Gott zu loben, den Blick auf ihn zu richten und sich einfach an seiner Gegenwart zu erfreuen. Und dann wird Anbetung schnell bitter. Deshalb, Gott führt uns zum Wasser, um uns zu versorgen. Aber wie oft liegt es an uns, dass dieses Wasser bitter wird. Das Volk Israel macht Mose dafür verantwortlich und weil Mose damit mit dieser Situation völlig überfordert ist, wendet er sich an Gott und er schreit zum Herrn. Und wird uns nicht mitgeteilt, was er Gott sagt, aber das Ergebnis, das ist wirklich ungewöhnlich. Der Herr zeigt ihm ein Holz. Und damit bin ich beim dritten. Einfache Hilfe. Es ist ja wirklich erstaunlich, ein Stück Holz mitten in der Wüste. Wahrscheinlich war es ein Ast von einer Wüstenpflanze. Es lag schon da, bevor die Israeliten kamen. Keiner hatte es beachtet. Keiner wäre auf die Idee gekommen, dass hier die Lösung des Problems liegen könnte. Und als Mose dieses Holz ins Wasser wirft, da wird das Wasser süß. Nun, einige Ausleger haben sofort versucht, das auch zu erklären. Sicherlich, es gibt wohl einzelne Pflanzen oder Sträucher, die ungenießbares oder verschmutztes Wasser trinkbar machen. Aber mitten in der Wüste ein Stück Holz, das da liegt, und auf einen Schlag das Wasser verändert, sodass Tausende satt werden, das ist einfach ein unerklärbares Wunder. Und dieses Wunder, ich möchte noch ein Stück weitergehen, ist kein Stück kleiner als die Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten. Und da kann man wirklich nur singen, der Herr ist König immer und ewig. Dieses Wunder ist wirklich unerklärbar. Aber die Menschen, sie schauten jetzt auf dieses Stück Holz und nicht mehr auf das Wasser. Und durch diese kleine Begebenheit, ja, diese kleine Begebenheit ist für mich ein Hinweis auf etwas viel, viel Größeres. Das Wasser, das Gott uns schenkt, ja, es ist oft bitter. Und zwar durch unsere eigene Unzufriedenheit, durch unsere Erwartungen, durch Fehler oder Verletzungen. Und in dem Moment werden wir nicht satt. Das Wasser ist ungenießbar. Die Gemeinschaft ist ungenießbar. Ja, und ich werde auch für andere ungenießbar. Aber es gibt ein Holz, das diese Bitterkeit wegnimmt und all das herauszieht, was uns krank und kaputt machen will. Und dieses Holz ist für mich ein Zeichen für das Kreuz, an dem Jesus Christus sein Leben für mich gegeben hat. Und da hat er für unsere Sünde bezahlt. Da hat er alles weggenommen, was zwischen Gott und uns steht. Und da hat er die Grundlage gelegt, dass wir einander vergeben können. Denn seine Vergebung ist zuallererst geschehen. Er hat alles vollbracht. Und egal, wo ich hinkomme, in welcher Situation ich gerade stehe, mit welcher Bitterkeit ich zu kämpfen habe, er ist schon da. Und wenn ich ihn ranlasse, dann zieht er wirklich alles raus. Das, was durch Sünde vergiftet ist. Und was vielleicht ich durch meinen Egoismus kaputt gemacht habe. Einige von euch kennen das Kinderlied »Müde bin ich, geh zur Ruhe«. Da heißt es in einer Zeile, deine Gnade und Jesu Blut macht ja allen Schaden gut. Und darum ist die Frage, lasse ich meinen Blick von Gott auf das Holz lenken, das schon lange da liegt? Bringe ich es in die Situation hinein, die mir gerade zu schaffen macht? Denn dann schaue ich auf das Holz und nicht mehr auf das Wasser. Wir sehen auf Jesus und nicht auf das Problem. Wir achten auf den, der uns miteinander verbindet und nicht auf das, was uns vielleicht unterscheidet. Ich schaue ja so oft auf das, was mir vielleicht nicht schmeckt, was mir zu schaffen macht, auf die Bitterkeiten. Und darum tun mir immer wieder Menschen gut, die Jesus ins Gespräch bringen. Was hält uns denn zusammen? Es ist Jesus, der uns miteinander vereint. Und wir sind seine Gemeinde, die in seinem Namen unterwegs ist. Und unsere Botschaft ist doch die Botschaft, dass Jesus am Kreuz sein Leben geopfert hat, damit wir überhaupt leben können. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, da heißt es, er hat unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Früher seid ihr umhergeirrt wie verlorene Schafe. Aber nun seid ihr zu eurem Hirten zurückgekehrt, dem Beschützer eurer Seelen. 1. Petrus 2, 24 und 25. Und darum will ich immer wieder Jesus hineinbringen, bevor ich das Wort Gottes nur mit meiner Sichtweise betrachte, will ich zuallererst auf Jesus schauen. Und solange er als der Erlöser in der Mitte steht, dann kann ich auch unterschiedliche Ansichten akzeptieren, weil mein Herr größer ist als mein Verstand, größer als meine Erkenntnis. Aber vor allem möchte ich hören, was er, der gute Hirte, mir heute zu sagen hat. Und wenn ich mit unterschiedlichen Gebetsstilen nicht klarkomme, dann will ich zuallererst Jesus hineinbringen. Beim Beten, da reden wir doch mit unserem Herrn. Er freut sich über die Beziehung mit uns und er hält auch unsere Unterschiedlichkeiten aus. Und darum will ich vertrauensvoll beim Beten mit ihm reden, auf meine Art. und ich will ihn hören, denn seine Schafe hören seine Stimme. Und ich will ihn mit Geschwistern gemeinsam loben und anbeten. Der Herr ist König immer und ewig, dafür will ich ihn loben. Es geht zuallererst immer um ihn und es geht nicht um meinen Geschmack. Es geht um seine Größe und nicht um mein gutes Gefühl. Deshalb, und damit bin ich beim Schluss, ich will Jesus hineinbringen. Denn er hat dem Tod die Bitterkeit genommen, weil er den Tod besiegt hat. Und der Tod ist nicht mehr das Ende. Jesus nimmt die Bitterkeit aus meinem Leben, weil er meine Schuld vergeben hat. Und er nimmt meinen Gedanken, meinen Worten das Gift, damit sie verbinden und nicht kaputt machen. Und er macht mir Mut, um Vergebung zu bitten, wo ich an Menschen vielleicht schuldig geworden bin. Er hilft mir, mitten in meinem Alltag Gott zu vertrauen. Und wo sich dann immer wieder Bitterkeit einschleicht, der Ehe, im Beruf, bei den Kindern, in der Gemeinde, will ich diesen Blick auf das Holz nicht verlieren. Jesus ist da. Und darum will ich ihn hineinbringen, damit die Bitterkeit verschwindet. Und wenn Jesus in der Mitte ist, dann können wir gemeinsam auf dem Weg bleiben, auch als Gemeinde, auch in Krisenzeiten. Denn was uns auch in bitteren Zeiten und in schweren Zeiten zusammenhält, ist der Blick auf diesen einzigen Herrn, auf sein Kreuz, an dem er uns erlöst hat. Und darum geht es mir wie Paulus, der den Christen in Korinth schreibt: Ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Christus zu lenken, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Jesus Christus, unser Heiland und Erlöser, du weißt, wo wir gerade stehen, wo sich auch bei uns Bitterkeit breit gemacht hat, breit machen will. Und wo unser Blick wirklich nur auf diese Not gerichtet ist und wir keinen Ausweg finden. Herr, und so lenke du unseren Blick auf das Holz, auf das Kreuz. Herr, auf deinen Sohn und unseren Heiland Jesus Christus. Herr, der für uns alles erworben hat und der uns frei machen will von aller Bitterkeit. Lieber Herr, das schenke uns auch für diesen Tag, für die vor uns liegende Woche. Amen.